Eltern mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
Gut, dann haben wir jetzt so oft geklatscht, liebe Hörer. Guten Morgen, guten Tag, wo immer wir Sie jetzt antreffen. Mein Freund Thomas Koch ist da, hallo.
Hallo Kai, ich bin da.
Wir haben noch heute, wo es veröffentlicht wird, 2 Tage zur Bundestagswahl. Du hast in den letzten Wochen und Monaten heftig beim Team Lars Klingbeil mitgearbeitet, Raphael Brinkert. Und es sieht nach wie vor gut aus. Ich habe mir die Freude oder das Leid angetan, Werbeclaims herauszuschreiben.
Oh nein.
Ja, von den Parteien. Ich hoffe, dass du der Partei, für die du in den letzten Monaten gearbeitet hast und du dir den Arsch wund verdient hast an ihnen, den Claim wenigstens abrufen kannst. Was ist denn der Claim der SPD?
Das will ich schwer hoffen, dass ich das kann. Soziale Politik für dich.
Ja, SPD. Fand ich übrigens anfangs, als ich zum ersten Mal gelesen habe, unfassbar banal. Mhm. Das sage ich als der Gott aller Claims. Liebe Hörer, falls ihr es nicht wisst, geht auf Wikipedia, googelt meinen Namen und da könnt ihr lesen, was für einer Koryphäe hier ihr eigentlich zu tun habt. Aber wir beide sind ja Koryphäen, lieber Thomas. Wir haben heute einen Gast, der stellt uns in vielen Varianten in den Schatten. Wir sagen aber noch nicht, wer es ist, denn ich will mit dir als dem Mr. Media, dem Papst der Werbebuchungen, einfach mal das Thema Werbung und die anstehende Bundestagswahl besprechen. Und mit dir einige Werbeclaims von Parteien beraten und auch abfragen, ob du weißt, von wem der folgende ist. Mhm. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
Das war CDU, das war ein Spruch von Frau Merkel.
Genau, das war von Jung von Matt. Mhm. Jung von Matt sind auch Koryphäen.
Ja.
Holger Jung und, wie heißt er?
Jean-Rémy.
Jean-Rémy von Matt. Übrigens, auch da wieder fremde Federn, meine erste Frau ist verheiratet mit ihm, mit Jean-Rémy von Matt, tatsächlich. Und der hat diesen misslungensten aller Claims, die ich je gehört habe, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, verbrochen. Hat damit auch übrigens, mit dieser Claim, hat die schlechteste Wahlergebnis der CDU aller Zeiten eingefahren. 2017. In diesem Jahr hat die CDU welchen, Thomas?
Die CDU? Den kriege ich deshalb nicht zusammen, weil das so ein schlechtes Deutsch ist. Nee, gib vor, ich kann den nicht wiedergeben. Der ist so schwach.
Genau, der ist, also ich persönlich muss
Deutschland
zugeben, ich habe keinen gefunden, den ich habe akzeptieren wollen. Als Koryphäe darf ich mir das ja herausnehmen, dass ich dann auch was nicht akzeptiere, dass das als Claim gedacht ist. Und deswegen habe ich einen lieben Hörer von uns gefragt, der sich als CDU-Mitglied geoutet hat und zuletzt bei Boll Blasberg auch im Podcast zugeschaltet war, weil wir nämlich den Wahl-O-Mat mal überprüfen wollten, ob er überhaupt CDU-Wähler zulässt. Und dann hat sich jemand auch bei Twitter gemeldet, der über 80% Zustimmung bei der CDU hatte.
Nein.
Und den habe ich gefragt, was ist denn der Claim von euch diese Saison? Weil ich finde keinen, den ich akzeptiere. Und er hat gesagt, zumindest in letzter Zeit wäre er natürlich, ohne Hashtag geht heute nichts mehr, Hashtag wegen morgen.
Gut, das ist jetzt nur kein Claim, das ist ein Hashtag. Aber genau. der Claim ist doch Deutschland gemeinsam machen. Was machen?
Pipi Kinder, in die Hose.
Kinder machen.
So, da haben wir noch einen, den kennst du aber, bereit, weil du es bist.
Ja, das sind die Grünen und den finde ich auch ganz gut.
Absolut. Der ist richtig appellativ. Mhm. Können wir auch vorwegnehmen, die beiden besten Kampagnen kommen von links, die Sozialdemokraten, für die du mitverzeichnet, verantwortlich zeichnest. Hervorragend, die beste Kampagne seit Willi wählen.
Aller Zeiten.
Wirklich. Muss ich sagen, Chapeau, ist meine Partei, aber die hat so viel schon falsch gemacht, dass man auch mal anerkennen muss, wenn sie es mal als Bestes macht. Ganz, ganz große Arbeit von euch. Wirklich, Chapeau. Aber die grüne Kampagne ist auch gut. Bereit, weil du es bist. Dann haben wir eine Kampagne. Ändern Sie nicht Ihre Meinung, ändern Sie die Politik.
Noch nie gehört.
Ja, habe ich auch, war versteckt, war aber das Einzige, was ich als Claim habe durchgehen lassen, bei der Alternative für Deutschland. Ändern Sie nicht Ihre Meinung, ändern Sie die Politik. Man könnte sagen, in Klammern, mit Schusswaffen. Okay. Dann haben wir wieder ändern, ja, und zwar damit sich wirklich was ändert, habe ich als Claim entdeckt bei der Linken.
Mhm.
Mhm. Ist mir jetzt den so wiederum, häufig. Den nächsten kennst du, weil er schon älter ist. Und ein Claim ist übrigens auch dann gut, wenn er lange benutzt wird.
Mhm.
Ne? Mhm. Wir erinnern uns an zum Beispiel bei Kochen und bis 60 Grad. Da weiß man, was man hat. Ne? Das ist Persil. Haben sie immer mal wieder belebt. Der Claim, den ich jetzt meine, heißt näher am Menschen.
Habe ich auch noch nie gehört.
Ja, habe ich ganz viel gehört, weil ich 30 Jahre in Bayern gelebt habe, in München. Und deswegen damit zugeschissen worden bin. Übrigens waren sie nie weiter weg als heute von mir, die Leute der CSU.
Gut, den Claim nimmt man hier natürlich außerhalb von Bayern nicht wahr, ja.
Mhm. Ja, und dann haben wir noch, nie gab es mehr zu tun.
Das ist Persil.
Bei Kochen und bis 60 Grad. Das ist die FDP. Will jetzt in die Regierung und wollen es legitimieren damit, dass es wahnsinnig viel zu tun gibt, weil sie ja letzte Mal abgesagt haben und deswegen so viel liegen geblieben ist.
Und selbst immer so viel getan haben, genau, ja. Hm.
Fein. So, und jetzt lüften wir unseren Gast.
Oh ja.
Der auch zu diesem Claimen was sagen kann. Und ich darf vorlesen, weil ich ja doch eine faule Ratte bin, das muss man ganz klar sagen, darf vorlesen, was ich im Internet über unseren Gast gefunden habe, von dem ich auch sagen muss, wir haben zum ersten Mal einen Gast mit einem Pseudonym. Ich persönlich kenne seinen echten Namen tatsächlich auch nicht, aber im Internet wird er gefeiert als Lorenz Meyer. Und Lorenz Meyer, schreiben die Medientage München 2021, ist einer der Köpfe des medienkritischen Watchblogs Bildblog. Dort schaut er regelmäßig in die Abgründe des Boulevardwahnsinns und verfasst die vielgelesene tägliche Medienkolumne 6 vor 9. Neben dem Journalismus gehört sein Herz der Satire, so hat er das Bullshit-Bingo in Deutschland bekannt gemacht, unter anderem beim Spiegel Online und beim Meyers Berufsphrasomat bei der FAZ bespielt. Und wenn Meyer nicht gerade namhafte Comedians mit Inhalten für ihre Bühnenprogramme versorgt, verfasst er satirische Bücher und Parodien und ich füge hinzu, er hat 55.000 Follower oder in dieser Woche sogar 55.555 Follower bei Twitter. Und ich hoffe, lieber Lorenz, die sind alle echt.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hier ist Lorenz. Ja, danke für die Teilnahmemöglichkeit. Das krönt eigentlich jetzt ja meine Karriere.
Ja,
dieser Termin auch. Hier.
Also das können wir jetzt verkünden, der 77. Podcast, 2 Jahre mit Hund, ist dann wohl auch der letzte.
Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, genau, ja.
Ja,
ja, sehr schön dabei zu sein. Ich bin ja ein regelmäßig unregelmäßiger Hörer eures Formats und höre euch gerne und freue mich, dass ich jetzt euch mal direkt live hören kann.
Was sagst du denn? Wenn wir Koryphäen sind, was um Gottes Willen bist du dann?
Ja, also da bleibt natürlich nur die plumpe Antwort eine Konifere.
Ja, und Lorenz Meyer. Also ich meine, Pseudonym zu haben, das ist schon, mehr geht eigentlich nicht mehr.
Ja, genau. Und dennoch so ein selten raffiniertes Pseudonym, was ich damals mal in einer Notlage irgendwie ohne groß nachzudenken mir einfach gegriffen habe. Und jetzt begleitet es mich aber mein halbes Berufsleben.
Du weißt übrigens, dass man das auch in Pass eintragen kann, ne?
Ja, unter Künstlername, ne? Ja, genau. Ja. Das müsste ich demnächst auch mal tun, glaube ich. Irgendwann müsste ich mir ja auch den blauen Haken bei Twitter holen, damit man mir das auch mal glaubt, dass ich bin.
Ja. Also den blauen Haken, ne, den hast du wohl verdient. Ich muss mich verbeugen. Ja, du hast vor ein paar Tagen einen Tweet abgesetzt, der mich so dermaßen geflasht hat. Ich lese den vor. Ich, jetzt kennst du ihn schon, ne? Paul der Prophet verkünde euch, wenn ihr nicht Armin, den Erlöser, wählt, werden sich am 26.09. Meerwasser, Flüsse und Quellen in Blut verwandeln, wird ein großer Hagel auf die Menschheit herniederfallen und ein rot-grünes Ungeheuer alles Leben auf dieser Erde vernichten.
Ja, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, das war eine Anspielung auf diese wirkliche verzweifelte Versuche, jetzt so auf den letzten Metern des Wahlkampfs nochmal das Ende der Welt herbeireden zu wollen und den Teufel an die Wand zu malen, dass, wenn es Rot-Grün geben würde, dass denn Europa untergeht.
Hm. Hat denn also dieser Armin Laschet Heinrich-Lübke-Qualitäten?
Ja, ich finde schon.
Als Satiriker,
ich finde schon.
Weil der lässt ja wirklich an Schlichtheit nichts aus. Ich habe aus aktuellem Anlass, es ist jetzt vielleicht schon wieder 2 Tage zu alt, aber es ist ja in der Aral-Tankstelle in Idar-Oberstein ein 20-Jähriger erschossen worden, nach heutigem Stand von einem verwirrten sowieso Menschen, 49-jährigen Menschen, der mit der Corona-Masken-Regelung der Bundesregierung offensichtlich überfordert war, und nachdem der 20-Jährige ihn mehrfach aufgefordert hat, die Maske zu tragen, weil er sonst nicht bedient werden könne, ist er nach Hause gefahren, hat sich seine illegale Waffe geholt und hat den Jungen erschossen. Hm. Und da hat der Armin Laschet, der Unabdingbare, laut Paul Ziemiak, in einer Rede im Wahlkreis von Angela Merkel Folgendes gesagt. Heute ist an einer Tankstelle in Idar-Oberstein ein 20-Jähriger, der nur an der Kasse saß, von einem Mann erschossen worden. Diese Gewalt wollen wir in unserem Land nicht. Wir verurteilen diese Aggression und fordern jeden auf, das zu lassen. Man kann über alles streiten und man kann auch über Corona unterschiedlicher Meinung sein, aber man darf nicht aufhetzen. Du verdienst dein Geld mit Sprache. Ist das angemessen anlässlich eines Mordes?
Wer verdient sein Geld mit Sprache?
Lorenz,
ich verdiene viel zu wenig. Ich verdiene viel zu wenig. Deswegen reagiere ich gar nicht auf das Wort Geld. Nein, das ist überhaupt kein angemessener Umgang damit. Das ist natürlich im besten Fall, also könnte man jetzt Laschet ein missverständliche Formulierung ausdrücken, so wie es ja eigentlich unzählige Male der Fall ist. Also wir kennen das ja, wer auf Twitter ist, kennt vielleicht den ehemaligen Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz. Ja,
der tut mir so leid.
Der wie ein russischer Spam-Bot irgendwie ganz Twitter irgendwie überrollt und manchmal hundert- und tausendfach die identische Kommentare reinklatscht mit irgendwelchen Erklärungen und Missverständniserklärungen und Deutungen. Und also es ist so ein bisschen so Bibelexegese betreibt der für das Werk von Herrn Laschet. Und ja, es gibt dazu natürlich 2 Sachen zu sagen. Einmal, das kann natürlich sein, dass er missverstanden wurde. Ich glaube es nicht, dazu kommen wir gleich mal danach. Ja, aber wenn einfach jemand sich so häufig missverständlich ausdrückt, dass derart schwierige und ganz problematische Äußerungen nach draußen gelassen werden, die man dann mühsam wieder einfangen muss, ja, dann stellt sich vielleicht die Frage auch, ist der eigentlich auch geeignet fürs Bundeskanzleramt? Weil wenn er mit Putin und mit Joe Biden sprechen wird, dann sitzt ja nicht der 75-jährige Ruprecht Polenz bei ihm auf dem Schoß, der dann alles erklären wird. In dem Fall glaube ich aber noch nicht mal an Missverständnis, weil ich würde das in einen Kontext setzen zu dem letzten CDU-Wahlwerbespot. Mhm. Habt ihr den gesehen? Da ist die Szene drin,
ja.
wo dieser Querdenker die Bühne stürmt.
Übrigens auf eine Art und Weise, wo man auch sagen kann, was machen diese Sicherheitsleute eigentlich beruflich und warum sind die dabei, wenn du so leicht ja. ein Band unterschreiten kannst und dem ja einfach auch ein Messer in den Bauch jagen kannst. Das hätte der ja genauso machen können.
Ja.
Absolut. Und dieser Mann hat auch von der Körpersprache, das hat was sehr, sehr Aggressives. Total. Der drängt sich da richtig durch. Der hat also Körperspannung und der geht auch viel zu nah ran an Laschet. Und Laschet beschwichtigt dann aber die Security und geht dann in dieses Gespräch ein. Und das ist aber nicht nur ein Querdenker, also ein sogenannter Querdenker, sondern der hat halt auch Kontakt ins Neonazi-Milieu. Und das kann natürlich sein, dass man da mal überfordert ist im Termin selber und das erst im Nachhinein mitbekommt. Aber wenn ich es im Nachhinein mitbekomme, das dann allen Ernstes zu feiern und zu integrieren in einen Wahlwerbespot und mit den Worten irgendwie, man müsse gerade mit denen reden, gerade mit denen, die eine kritische Haltung haben. Also nein, Neonazis haben nicht eine kritische Haltung.
Nein.
Das ist halt absolut beschämend. Aber das ist
einfach dieses abgefeimte Spiel, am rechten Rand die Stimmen einzusammeln, damit man so viele wie möglich da kriegt, bevor man sie verliert. Verliert man lieber seine Haltung, als dass man einen Wähler verliert, oder?
Ja, das ist eine ganz schlechte Taktik. Das ist jetzt echte Verzweiflungstaktik. Ich meine, Söder hat das in Bayern versucht. Und sein Asyltourismus und das Rangewanze an die AfD, das ist ihm so komplett um die Ohren geflogen. Also er hat halt gemerkt, mit diesem Populismuskurs, ich muss jetzt irgendwie die AfD, irgendwie muss bei der AfD räubern. Ja, das hat gar nicht hingehauen. Die Leute wählen halt lieber das Original.
Ja.
Und Söder war nur clever genug, das einzusehen und ist dann umgeschwenkt und ist zum grünen Kuschler geworden.
Aber gehen wir mal. Ja, Thomas.
Ich meine, ich weiß ja, wie solche Spots hergestellt werden. Ich erlebe es ja jeden Tag mit der SPD. Da gibt es eine Agentur, die hat Vorschläge. Da gibt es Gremien in der Partei, die sich das anschauen. Es gibt den Kanzlerkandidaten, der das letzte Wort hat. So viele Einflüsse, so viele Menschen, da muss doch einer erkennen, dass das falsch ist. Oder?
Ja, die kommen tatsächlich aus einer anderen Ecke.
Ja.
Die sind davon überzeugt, dass im konservativen Spektrum der Wählerschaft, und das zählen die dazu, die Menschen nicht alleingelassen werden dürfen und dass man sie nicht allein lassen darf mit ihrer kruden Sichtweise der Welt. Ist tatsächlich so.
Muss das ist die einzige Interpretationsmöglichkeit.
Ja, gut. Ich meine, es wird nicht jedem gefallen, aber rechts ist auch mehr Sausack-Faktor als links. Das ist nun mal halt so. Also die sind jetzt nicht so sehr verhaftet in Ideologie, wie Linke das sind. Und die Linken streiten sich ja deswegen untereinander auch viel mehr, als dass die Rechten das tun. Sondern denen ist das eigentlich egal, wenn es nur um die Macht geht. Das haben wir ja beim gerade zitierten Söder mehrfachst gesehen in den letzten 5 Jahren. Der hat jede Meinung, die man haben kann, schon mal gehabt.
Absolut. Der dreht sich, genau, da geht es wirklich nur um Machterhalt oder Machtbesitz.
Ich kann jetzt keinen, weder bei Laschet noch bei Söder, weil ja auch immer so stilisiert wird, der Söder hätte viel besseres Ergebnis eingefahren. Ich bin da gar nicht so sicher, weil der Weißwurst-Äquator schon noch immer eine Grenze ist. Ich kenne keinen brillanten oder auch nur so ähnlich in die Nähe des Begriffs zurückenden Gedanken für die Zukunft dieses Landes. Sondern ich kenne eigentlich immer nur Angriffe auf die Gegner, Horrorszenarien beschreiben, wenn die Gegner irgendwas zu sagen hätten, Angst zu verbreiten und ansonsten weiter so. Und wenn es ganz offensichtlich ist, dass sie totale Scheiße gebaut haben oder sehr häufig oder wie immer kriminell waren, dann muss man nach vorne schauen. Peter Altmaier-Diktion.
Ja, absolut.
Und so, jetzt sind wir natürlich schlimme linke Zecken hier am Werk, deswegen wollen wir die anderen gemäßigten Hörer auch nochmal reinholen. Und wir haben mit dir ja auch bei Bildblock jemanden, der die Medienszene exzellent betrachtet, von der Art und Weise und von der Seite aus, die die Medienszene so nicht beschreiben kann. Du machst das satirisch hervorragend, indem du zum Beispiel regelmäßig auch bei Twitter aufrufst, in der Diktion von Prominenten etwas zu beschreiben. Das ist unglaublich lustig. Hast du da mal ein paar Beispiele für? Aber dann wollen wir gleich auch ernst werden, um diese Medienszene mal zu beschreiben, wo die Probleme der Medien im Jahr 2021 gemessen an der Bundestagswahl, aber auch gemessen an der Ausrichtung für die Zukunft zu sehen sind. Aber erstmal so ein paar Beispiele. Ich glaube, Gabor Steingart ist ein gutes Beispiel für deine deine Tätigkeit, in Diktionen vorzugehen.
Ja, also Gabor Steingart, das erkläre ich gerne mal. Der war lange, lange Jahre beim Spiegel. Es ist ein Finanz- und Wirtschaftsjournalist. Hat da, glaube ich, Jahrzehnte verbracht. Ist dann irgendwann weggegangen, ist zum Handelsblatt gegangen. Es war da eine riesengroße Nummer. Und hat dann irgendwann beschlossen, er will ein Schiff bauen. Ein Redaktionsschiff. Also die Idee finde ich persönlich genial. Also ja, ich fand die wirklich, und das meine ich jetzt ironiefrei, ich fand die ganz toll, zu sagen, wir bauen ein Redaktionsschiff, das setzen wir auf die Spree und das fährt im Kreis, irgendwie fährt das immer nur um den Bundestag rum, da irgendwie die große, die kleine Spreerunde. Und wir sind in Sichtweite, in Rufweite, wie vom politischen Geschehen in der Hauptstadt. Wir holen uns Gäste rauf, wir machen das Ding multifunktional, wir berichten von dort, wir machen da Interviews, wir haben da einfach eine tolle Location. Also fand ich genial. Also möglich geworden ist der Traum durch Springerkohle, die sich da mit ein paar Millionen eingekauft
haben. Noch genialer als die Idee ist, jemanden zu finden, der mir das bezahlt.
Ja. Und ich glaube, er verbrennt auch einfach nur jeden Tag Geld. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also es sei denn, dass die Wirtschaft einfach so großzügig irgendwelche Unterstützer-Abos zu horrenden Preisen, er hatte ja so ein ganz verrücktes Unterstützer-Abo-Modell, die sind nachher richtig teuer.
Ja, du kannst 100.000, für 100.000 hätte ich da auch Member werden können.
Werden.
Dann hättest du aber auch eine Plakette in der Kombüse bekommen irgendwie.
So ein Namensschild, ja, neben Ulf Poschert wahrscheinlich, da hätte ich dann drauf verzichtet.
Genau. Ja, und Gabor Steingart schreibt halt ein Newsletter, ich sag jetzt auch mal zuerst das Positive. Dieser Newsletter ist ganz leicht zu lesen. Der liest sich wirklich angenehm. Und der erzählt
da. Podcast ist auch ganz leicht zu hören, im Gegensatz zu dem hier.
Und er bricht das alles so runter auf so eine Märchenwelt, auf so eine Kinderwelt. Da gibt's, also es ist für ihn, ist das halt alles nur so ein Theaterschauspiel und er denkt und lebt einfach nur in Metaphern. Ja. Und für ihn ist das wirklich so, da ist Angela Merkel, ist die Zirkusdirektorin, die knallt mit der Peitsche und dann springt Söder durch den brennenden Reifen und ich weiß nicht. Und Laschet ist der zahnlose Tiger, der in der Ecke der Manege sitzt und die AfD, ich weiß nicht, sind die Clowns, die rumrennen und er wird sich noch ausdenken, was denn die Sägespäne sind, das ist denn die Debattenhoheit und also er wirbelt da die wildesten Sachen und in diesen Metapherkaskaden sind halt die lustigsten, also das Ding wird augenscheinlich nicht gegengelesen, sonst würde man jemand merken, dass er verwechselt Sprichwörter. Er baut Sprichwörter falsch um. Also da so ein Ding könnte sein von ihm wie die Politik darf ihr politisches, die Bildungspolitiker dürfen nicht ihr politisches Süppchen auf dem Rücken der Kinder kochen. Also das könnte so ein Steingart sein.
Aber das macht er gut, ne?
Er macht das toll und dieser Newsletter ist toll layoutet, finde ich. Also das ist wirklich gut zu lesen. Es ist über die Bildsprache, kann man so ein bisschen streiten. Das ist alles in so einem komischen Bordell-Lila eingetunkt, in so einem seltsamen Purpur. Er hat sich eine teure und exzellente Fotografin angeheuert, die Anne Hufnagel, die da irgendwie die Schiffsfotografin ist und jeden irgendwie an die Wand stellt. Also das ist schon ein tolles Paket, nur das Schlimme ist, es ist halt alles vollkommen, es ist, ja, mir fehlen die Worte, es ist halt leer.
Du hast gerade gesagt, an die Wand stellt. Das ist ja auch ein schönes Bild.
Ja, das kann er gerne
ist
ja,
so ist ja ein bisschen sinntypisch für unsere mediale Berichterstattung der letzten Jahre von einem ganz beschwerten Politikjournalismus der FAZ hin zu solchen Leichtmatrosen im wahrsten Sinne des Wortes. Wie hat sich der Journalismus, der Politjournalismus in den letzten Jahren aus deiner Sicht entwickelt?
Wir erleben das, was wir in den, wir erleben jetzt das, was so in den USA in den 70er Jahren angefangen hat, nämlich die Ausprägung des sogenannten Horse Race Journalismus. Und ich erkläre das gerne mal für die Hörer und Hörerinnen. Das ist so die journalistische Technik, Politik wie ein Pferderennen so abzuhandeln. Also beim Pferderennen, wo man sagt, wo man praktisch so einen Berichterstatter hat, so einen Sportreporter, der jetzt ganz aufgeregt sagt, welches Pferd liegt gerade vorn, welcher Jockey prügelt gerade wild auf sein Tier ein, dass es fast zusammenbricht, wie sind die aktuellen Platzierungen. Es geht dabei also immer nur um den Wettbewerb, es geht immer nur um Gewinne und Verlierer. Das zeigt sich natürlich auch an den Metaphern, da so Kopf an Kopf rennen und wer liegt vorne, wer geht als Erster durchs Ziel. Und dieser Horse-Race-Journalismus ist tatsächlich im Wachstum inbegriffen. Da gibt es auch tatsächlich empirische Studien, die das belegen. Also vor allen Dingen in den westlich geprägten Demokratien. Und nun kann man sich ja fragen, was ist daran so verwerflich? Und da ist es so, dass es verdrängt natürlich die Beschäftigung mit den Sachthemen. Und wenn man immer nur Zeilen mit Rennverläufen füllt, bleibt kein Platz für Inhaltliches. Und die Medienwissenschaftler nennen das ganz hochgestochen die Substanzreduzierungshypothese.
Es ist ja auch so eine
Was Substanz ja bei Steingart in dem Beispiel von dir gerade eben auch wieder zu finden ist.
Ja, genau, richtig. Steingart wäre auch ein schönes Beispiel, weil der würde auch den Wahlkampf würde nicht als Streit in der Sache darstellen, sondern immer so als Unterhaltungsangebot.
Aber das mit halt einer Unterhaltungsangebot. Mit einer Daueraufgeregtheit hinterlegt, ne? Wie beim Pferderennen, ne? Das ist ja immer aufregend.
Wie beim Pferderennen, genau. Und man schimpft dann natürlich jetzt ungeheuer auf die Medien mit dieser unheilvollen Entwicklung und da machen ja alle mit. Also da macht ja auch ein Spiegel Online mit, da machen sie alle mit. Mit täglichen Wasserstandsmeldungen und. Aber wenn wir halt mal selbstkritisch sind, dann greifen da natürlich auch so Werkzeuge wie Angebot und Nachfrage. Und da könnte man sich jetzt natürlich so fragen, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, auf wen ich schimpfen soll, wo ich verzweifelter sein soll, über dieses Angebot oder über die zu geringe Nachfrage nach anderen Angeboten.
Naja, das hatte ich ja gestern, glaube ich, in einem anderen Podcast gesagt. Wir haben festzustellen, dass das journalistisch schlechteste Angebot bei der Triell in den letzten drei Folgen die allermeisten Zuschauer hatten, also bei ARD und ZDF mit wirklich schlechtem Moderatorenteam, hatte 11 Millionen Zuschauer und die beste bei ProSiebenSat.1 hatte 4. Das hat natürlich auch was mit Verbreitung und mit Reichweite zu tun und Belegung auf der Tastatur, der ganz banal, der Fernbedienung zu Hause, aber es hat auch was damit zu tun, wie gewohnt bin ich was und wie traue ich wem was zu.
Ja, es ist Erwartungshaltung. Ne? Ich erwarte von ARD und ZDF die bessere Moderation. Ne? Klar.
Ja.
Und?
Gut, Lorenz? Aber das hat ja natürlich zu tun mit Geschwindigkeit. Also Schnelligkeit ist im Journalismus ein eigenes Gut geworden. Und mit Exklusivität, egal was das auch immer bedeutet.
Ja, genau. Das führt ja dann auch zu solchen witzigen Formaten wie irgendwelche, das sagt jetzt gerade Twitter dazu. Und ich profitiere davon selber manchmal, aber das ist natürlich auch so sehr fragwürdig. Das ist halt so ein billiges Mittel, um so ein paar Polit-Influencer, in Anführungszeichen sage ich das mal, um die irgendwie abzugreifen und da schnell irgendwas so rauszuhauen. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn es mehr denn um Inhalte gehen würde und nicht nur die Tweets haben nun mal, Tweets sind nun mal auf Pointe geschrieben, auf, in den 280 Zeichen und werden natürlich dem Thema nicht komplett gerecht.
Aber dennoch vergeht ja keine Tagesschau ohne die Nennung eines Tweets.
Ja, genau. Also der Beruf auch in Talkshows, ne? Also es gibt ja so einen neuen Beruf, ne? Der Tweet-Vorleser.
Ja, genau.
Ne, irgendeine, meistens eine junge Dame, die man irgendwie mit einem Zettel an den Screen stellt und die dann irgendwas vorliest. Ja, hier selbst im Morgenmagazin.
Ja, Plasberg, ne? Macht das, ja. Ja,
stimmt, ja.
Wie gefährlich ist denn in dem Zusammenhang die Personalisierung von Politik und medialer Darstellung?
Ja, Personalisierung, das geht ganz einher auch mit der Performance. Was ich daran so ein bisschen schade finde, ist, es geht so ein bisschen am Thema vorbei. Also Politik wird ja eigentlich von eher langweiligen und biederen Leuten gemacht, also ganz oft.
Die Sachpolitik auf jeden Fall, ja.
Sachpolitik, ne, genau. Und jetzt ist es ja auch so, suchen wir ja gar keinen Schauspieler, der jetzt am besten einen Kanzler spielen kann und der irgendwie am coolsten rüberkommt, so von Performance-Gesichtspunkten, sondern wir suchen eigentlich jemanden, dem wir das zutrauen, das Amt am besten auszuüben inhaltlich. Und es geht aber halt immer wieder auf die Personalisierung. Und wer das da ganz geschickt gemacht hat, ist tatsächlich Angela Merkel, so sehr ich sie auch in vielen anderen kritisiere. Mhm. Aber die hat sich tatsächlich nicht auf dieses Spiel so eingelassen. Also von der gibt es kaum Privates, sie hat keine Home-Stories gemacht. Die geht ganz selten mal, also ich weiß gar nicht, wann sie, also wie oft sie beim Boulevard war, ob sie jemals in der Bild, also wenn denn ganz selten mal was gemacht hat. Also über den Menschen wissen wir eigentlich gar nichts und das brauchen wir ja auch nicht. Und da wäre es jetzt eigentlich von den Politikern irgendwie wichtig, ja, ich bin auch da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Politik heißt auch immer Selbstvermarktung und es ist immer die Frage, wie sehr will man das Spiel mitspielen.
Aber wir machen doch ein Bild des Charakters eines Menschen. Auch bei Angela Merkel, ja. Die Charaktereigenschaften könnten wahrscheinlich die meisten Deutschen irgendwie wiedergeben, ne? Was da bei ihnen ankommt.
Ja.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Charakter von Angela Merkel überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil sie uns bezüglich dieser Beschaffenheit im Unklaren gelassen hat, wenn nicht angelogen.
Sie hat uns eingeschläfert und, und sie ist ja im Prinzip wie so eine Milchglasscheibe. Und man kann einfach gar nichts weiter. Es ist ja sehr erratisch.
Aber es bleibt nicht dunkel, es wird wenigstens ein bisschen hell.
Ja, genau. Aber es ist wenigstens, sage ich mal, manchmal ist es ja auch schön, wenn etwas nicht schlecht ist. Also wenigstens strahlt diese Eitelkeit und diese Selbstbereicherungssucht. Also so eine Stunts wie bei Sigmar Gabriel oder Gerhard Schröder, die so machohaft, breitbeinig wie die Cowboys nachher auch ihre Kohle eintreiben und noch so ungeheuer davon abhängig sind von diesem Zuspruch und von der Aufmerksamkeit. Und also ich glaube, das hat sie wiederum vom Typ nicht.
Mhm. Nee, also da
könnte ich mir vorstellen, das wird bei ihrer Pensionierung einen anderen Weg gehen.
Wobei ich jetzt, dass erwarte, sie das auch von Ruhe hat. Ne?
Ich erwarte das auch von Scholz nicht und von Laschet, Gott bewahre, erwarte ich das auch nicht, dass so eine Breitbeinigkeit dann daherkommt. Da kommt eher so eine verstohlene Rechtsdrall rein, der uns auch im Unklaren lässt, wie sehr stockkonservativ das ist, wenn man mal in die CDU-Reihen hinter ihn guckt, was da alles kommen könnte. Also das ist schon ein ziemlicher Horror. Aber trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, wenn wir auch mal ins Ausland schauen, der spanische Ministerpräsident sieht aus wie Trudeau. Ja, das sind richtige Topmodels. Trump ist kein Topmodel, aber natürlich eine ganz andere mediale Figur gewesen. Auch Joe Biden, der ist natürlich blasser, aber hat eine Persönlichkeit ganz besonderer Art. Putin hat eine besondere Persönlichkeit, Erdogan hat eine besondere Persönlichkeit, Macron hat eine besondere Persönlichkeit, Berlusconi damals hatte eine besondere Persönlichkeit, Boris Johnson in England hat eine besondere Persönlichkeit. Nur Deutschland im Zentrum und sehr, sehr groß und sehr geachtet kommt mit so zweit-, ja, dritte Reihe, so kleinen, verdrucksten, ja, diese so strahlenden Männer und Frauen haben wir nicht. Ja, ja, so Olaf Scholz ist aber ja Scholzomat.
Ja, ich meine, die hat ein Charisma wie ein Leitsordner, ne?
Ja.
Also
ja.
Sie hat eine Ausstrahlungskraft wie eine Autobahnbrücke und die menschliche Wärme wie ein Tiefkühlfroster.
Nach außen. Ich glaube, nach innen nicht.
Nach innen wahrscheinlich nicht, hoffe ich.
Ich kenne ihn ja. Er kommt im persönlichen Gespräch völlig anders rüber. Total netter Kerl. Nur vor der Kamera, da erstarrt er, ne? Da wird er dann zum Scholzomaten.
Mhm. Aber das ist natürlich jetzt dann auch eine Frage, wenn wir, das haben wir ja jetzt gesehen, Lorenz. Die Trielle ist ja jetzt über uns hinweggefegt mit doch relativ austauschbaren Kandidaten. Welchen Sinn haben eigentlich solche Formate, wenn die Leute da nicht liefern?
Also ich habe zu dem Thema Trielle tatsächlich eine eigene Meinung und die lautet, schafft den Mist ab. Also ich finde, das hat sich überhaupt nicht bewährt. Es fängt mit einem systemischen Fehler an, finde ich. Wir hatten jetzt drei Trielle, in denen waren die Spitzenkandidaten von der CDU, von der SPD und von den Grünen da. Und da sage ich jetzt schon mal, warum nicht die anderen Parteien? Klar, formal hatte man den Grund, die haben keinen Kanzlerkandidaten gestellt. Mhm. Aber sorry, das ist doch Quatsch, die Relevanz von der Partei daran festzumachen. Und was wäre denn, wenn jetzt Lindner pro forma gesagt hätte, er tritt jetzt auch als Kanzlerkandidat an, dann hätten sie ihn einladen müssen. Also ja, irgendwie ist das ein doofes Kriterium. Also ob es einem gefällt oder nicht, ich finde, in so ein Format gehören auch die anderen im Parlament vertretenen Parteien rein. Also Linke rein, FDP rein und AfD auch. Ja, sorry, aber klar, sie werden gewählt, also kommen sie da rein.
Aber könnte es nicht sein, dass diese Trielle einfach nur entstanden ist aus Eitelkeit der Medienhäuser?
Ja, die wollen sich mit den Top-Leuten schmücken. Ja, und dann war es ja auch noch so ein Shootout. Irgendwie, welches Medienhaus kann das am besten umsetzen? Ne?
Da sind wir wieder bei den Pferderennen, ne?
Und wer hat die Ehre? Wer hat die Ehre, dort mit denen zu sprechen?
Ja. Also das hat ja alles mit der Inhaltlichkeit überhaupt nichts zu tun. Es bringt den Kandidaten kaum etwas, weil dreimal ist das gleiche Ergebnis rausgekommen. Scholz ist viel überzeugender und immer gut war Baerbock und es war scheißegal, weil sie war immer Letzte. Ja? Mhm, ja. Weil wir in Deutschland halt eine Struktur haben an Zuschauern und du gar keine Transparenz hinter diesen Fragestellern der Umfrageinstituten, die auch wirklich, ich bin noch nie gefragt worden, ich muss mittlerweile mich wirklich fragen, in welcher Welt lebe ich eigentlich, dass ich noch nie irgendwas gefragt worden bin, wenn doch jeder Mensch ein eigenes Umfrageinstitut ist und jeden Tag 13 verschiedene Studien zu jedem Halbsatz erstellt werden, dann müssten doch alle irgendwann mal durch sein in der Befragung. Das ist doch auch so eine Schwierigkeit der medialen Berichterstattung, dass permanent Anlässe geschaffen werden, in die Luft reingepumpt wird, damit was fliegt.
Ja, lass uns das nochmal merken. Also ich würde gerne nochmal was zu den Triellen sagen. Ja. Ich fand die Trielle deswegen auch doof, weil der Erkenntnisgewinn einfach so gering war. Also im ersten Teil ging es dann immer nur um mögliche Koalitionen und allerlei so machttaktische Fragen und Spielchen. Vollkommen unerheblich und gerade zum jetzigen Zeitpunkt und aus strategischen Gründen gibt doch dort sowieso keiner eine ehrliche Antwort. Also da lassen alle irgendwas offen und das sind die üblichen Spielchen. Man versucht sich irgendwie in die Ecke zu drängen. Distanzierst du dich von dem oder von dem? Ja, und dann kommt so ein wilder Ritt durch irgendwelche mehr oder weniger zufällig ausgesuchten Aufregerthemen. Peter Unfried hat dazu in der Taz was Witziges geschrieben. Offenbar gibt es eine unausgesprochene Abmachung, über die zentralen Zukunftsthemen nicht zu sprechen. Mhm.
Ja.
Und ja, deswegen ist meine Idee, kippt das ganze Ding mit den Triellen, mit diesen drei Triellen, mit den drei Parteien. Ich würde das zum Beispiel aufsplitten. Mein Vorschlag hier, Lorenz Meyers Vorschlag, macht 6 Sendungen mit 6 Parteien und zwar mit thematischen Schwerpunkten. Zum Beispiel eine Sendung, da ladet ihr die 6 Leute ein, die 6 Spitzenvertreter von den Parteien und dann reden die nur zur Bildung und in dem nächsten Ding nur zu Armut und zu dem nächsten Ding bezahlbares Wohnen oder Außenpolitik oder, ach weiß der Geier, Rente oder Gesundheit oder so. Und ich kann mir als Zuschauer es denn aussuchen und wenn ich sage, ach ja, Außenpolitik interessiert mich nicht, aber bei Miete schalte ich ein, ja, ist okay, oder wenn es auch umgekehrt ist.
Genau, darf ich was als Fernsehmann dazu sagen?
Ja.
Die Reaktion aus den Redaktionen wäre, das will doch keiner sehen. Und dann wird es auch nicht gemacht, weil du ja Gefahr läufst, eine dieser Sendungen schlechte Quoten zu haben.
Ja, genau.
Und das steht dann in DWDL drin, gestern noch weiter unterhalb des bisherigen Sendeplatzschnittes. Also, da du vermeiden möchtest als Verantwortlicher, dass dir permanent die Gullideckel um die Ohren fliegen, schweißt du sie alle dir Bekannten zu, indem du Sicherheitsformate anbietest.
Ja, das glaube ich leider sofort.
Ja, nämlich das, was im letzten Jahr oder in der letzten Wahlperiode funktioniert hat und was Neues zu etablieren, wird dann so um 23.30 Uhr versucht, wo eine Chance da ist, einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen bei ganz wenigen Zuschauern, weil der Markt an dem Abend dann eben so klein ist. Der Mut, der fehlt, der Mut, der gehört natürlich zu den Öffentlich-Rechtlichen dazu, aber sie blockieren sich ja selber, wenn man allein die ARD sieht, als ZDF aber ähnlicherweise, durch eine total verharzte, festgefahrene Programmstruktur. Da muss eben immer Hart aber fair kommen, obwohl dieses Format sich längst überlebt hat.
Aber im Gegensatz zu, uns gab es ja Leute, die Spaß an diesen Triellen hatten. Und es gab ja auch Twitterer, die schrieben, wie, das geht jetzt nicht weiter nach der Wahl. Ja? Ich kann mir ein Leben ohne Triellen nicht mehr vorstellen.
Ja,
ja, aber Kai, du wirst vollkommen recht haben mit deiner Diagnose. Aber was für ein Armutszeugnis, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, gerade von denen erwarte ich es. Und die müssen dann halt auch mal bei der Quote weggucken können. Also, wer nicht, wenn die.
Das tun die nicht. Das tun die tatsächlich nicht. Schau dir mal an, überleg dir mal die ganzen Sendungen, die jetzt gelaufen sind mit diesen Bürgern, die da in den Town Hall Meetings saßen. Die waren ja, so schien es, und so wurde es ja auch verurteilt in der Öffentlichkeit, gecastet. Da wurde dann gesagt, die 15-Jährige war ja vorbereitet, Laschet wurde von Kindern in die Bredouille gebracht, die natürlich irgendwelche vorgestanzten, vorgegebenen Sätze gesprochen haben, aber das muss er ja auch schaffen, er muss ja auch gegen Kinder bestehen können, der Herr Laschet, und nicht nur unpassende Mörder-Statements abgeben. Aber letztlich sehr unmoderne Formatierung von Fernsehsendungen, ist ein Problem, aber da kommen wir nicht mehr raus, weil wir hatten schon mal ein Format in der Politrunde, das war die Elefantenrunde. Ja, das war das Interessanteste, was es immer gegeben hat, aber die waren auch immer nur interessant, weil die gerade frischen Ergebnis bekommen haben. Fernsehhistorie ist geschrieben worden über Gerhard Schröder, der gesagt hat, sie glauben doch nicht im Ernst, das war eine Partei. So. Ja. Und das kannst du natürlich ex post immer ganz gut machen, aber wenn du monatelang dieses Rattenrennen fährst, wird der Zuschauer zu Hause ermüdet. Und du kannst, wenn du gerade solche fachspezifischen Themen machst, kannst du nicht immer der Kampf des Jahrhunderts, die Trielle. Das kannst du nicht machen.
Ja.
So, und diese Spitzenpointierung, die fällt dir dann weg. Und dann sagen alle, so langweilig war der Wahlkampf noch nie.
Ja, es ist traurig. Und andererseits, ich weiß gar nicht so genau, ob das nicht alles irgendwie auch, ob das alles nicht einfach auch nur so Vermutungen sind. Auf der anderen Seite hast du ja so einen Menschen wie Thilo Jung, den kennt ihr sicherlich mit seinem YouTube-Kanal Jung und Naiv.
Ja.
Wenn man das irgendjemandem so vorschlagen würde, da setzt sich jemand hin an die Spree irgendwie auf den Betonpoller und redet 3 Stunden mit irgendeinem Fachminister oder Staatssekretär. Guckt sich das jemand an? Ja, da würden wir doch wahrscheinlich alle sagen, na, never, never. Mhm. Und er macht das einfach wunderbar erfolgreich und ja, die Leute bleiben dran.
Ja, jetzt muss man aber dann auch wieder, und da kommt jetzt eben hinzu, dass wir selber auch Blase sind, was wir immer so bei anderen kritisieren. Wenn du jetzt mal wirklich bei der Reichweite schaust, bei YouTube ist das ja, wie lange der mit welchem Format, welche Aufrufe die YouTube selber zählt und alleine zählt, generiert, dann ist das für einen Fernsehsender einfach nichts, gar nichts.
Ja.
Ja. So.
Ja, das sind und so ein Fernsehsender
ist ja in der, ein Fernsehsender ist ja in der Jetztzeit, der ist ja zeitanalog und der ist jetzt da und der muss jetzt genau gerade jetzt Quote machen, weil in der Mediathek ist das Angebot immer größer und da wird sowas nicht mehr gefunden. Auch die ARD hat heute schon Algorithmen in ihrer Programmauswahl ihrer Mediatheken selber drin. Wer kommt auf die Startseite? Denn der, der auf der Startseite ist bei der ARD, hat auch die Möglichkeit, die größte Reichweite zu generieren. Aber solange das noch linear gestaltete Fernsehsender sind, müssen die jetzt gerade in diesem Moment, wo sie senden, diese Quote generieren. Und da ist Thilo Jung natürlich viel zu fachlich, viel zu klein und viel zu uninteressant für die breite Masse, die sie für Politik ja nach wie vor überhaupt nicht interessiert.
Ja, was kann ein Ausweg sein? Diese Funkformate können ein Ausweg sein, wo sie selber versuchen, YouTube irgendwie ein Binnen-YouTube zu schaffen, was ja aber auch irgendwo makaber ist. Denn
nee, es könnte zum Beispiel mal ein, entschuldige, dass ich dir dazwischen gehe, aber Funk ist ja ein Ghetto. Das ist ja genau das Falsche. Das Kriterium ist, ich nehme mal an, das ist ein junges Thema und damit geht ein junges Thema in ein eigenes Jugendgefängnis. Ja, schau dir mal an, der Böhmermann, exzellent, ja, das ist der 45-jährige Riso quasi mit Anzug, der macht wirklich exzellente Arbeit, der hat wirklich eine Revolution hingekriegt, nachdem er versucht hat, so ein bisschen mehr Unterhaltung zu machen vor ein paar Jahren noch, geht er jetzt knallhart in die Politik, aber diese Sendung, die muss nicht nach der Heute-Show stattfinden, sondern vor der Heute-Show, die muss, weil es ist ja das ZDF-Magazin von Gerhard Löwenthal, ja, übernommen, ist ja auch die Anfangsmelodie in modern, dann muss der natürlich auch auf Mittwoch 20.15 Uhr. Und da muss der dann 2 Jahre senden und dann ist Deutschland bereit für eine rot-grüne Revolution. Verstehst du? Die trauen sich das nicht, sondern die machen das, die können das auch, weil sie es ja machen, aber sie verstecken es vor einem breiten Publikum, weil sie Leuten wie uns, weil wir schon älter sind, wird gesagt, oh nee, der muss Soka Wismar gucken, der kann nicht konfrontiert worden mit Stil, mit was Besonderem, mit was Großartigem. Die Diskussion war bei der Einführung der Heute-Show vor 10 Jahren genau die gleiche. Das können wir nicht machen, das ist viel zu politisch, viel zu intellektuell, das kriegen die nicht hin. Und erst mussten sie jahrelang beweisen, dass das ein richtiger Trend sein kann, bevor sie dann jetzt eine sichere Bank sind.
Lorenz, hättest du Lust auf Fernsehen?
Ja, schon. Also ich habe für den eben angesprochenen Herrn auch schon gearbeitet und habe ihm auch gesagt, dass ich diese Verkopplung mit der Heute-Show für nicht so ganz glücklich halte. Es gibt da nämlich auch noch ein ganz praktisches Problem. Das ist nämlich der Stand-Up-Teil am Anfang. Mhm. Du hast einfach die große Gefahr von Doppelungen, von Themendoppelungen. Und wenn dann irgendwas Lustiges passiert ist, vor dem Bundeskanzleramt ist irgendein Sack Reis umgefallen, dann hat man eventuell das Problem, das lustige Foto in der einen Sendung einzublenden und die andere Redaktion blendet es halt in ihrer Sendung ein. Da findet ja kein Austausch statt, das sind ja verschiedene Baustellen.
Ja, und extra bringt es auch, ne? Ja, ja.
Klar. Und, ja, genau, richtig. Ja, genau. Aber wenn man es natürlich, die Leute, die beide Sendungen hintereinander sehen, da ist es natürlich schon ein bisschen, also die Fälle gab es auch, dass dann dieselben Gags halt nochmal da sind. Das ist schon irgendwo unschön. Das nehmen sie aber anscheinend in Kauf. Ansonsten, Kai, stimme ich dir zu, dass was Böhmermann da baut, ist klasse. Also das ist schon toll, das ist jetzt politischer geworden. Er hat ja ein Jahr gebraucht, um sich neu zu erfinden. Er hatte ein so ein Pausenjahr und ist jetzt auf dieses Format gegangen, hat sich vorher die amerikanischen Formate angeguckt. das ist schon toll. Genau, und er sucht sich sehr clever Kooperationspartner, wie netzpolitik.org oder also was es da so alles gibt an Aufklärungs- und Investigativformaten im Internet. Und das bündelt dann nochmal die Power.
Mhm. Mhm. Aber du würdest da, du kannst dir vorstellen, so eine Sendung zu machen.
Also auf Fernsehen hätte ich schon Lust, auf jeden Fall. Ja,
also so Bildblock-TV.
Bildblock-TV hatten wir auch mal überlegt. Genau, das wäre sicherlich auch eine schöne Sache. Genau, das müsste denn ja, ich glaube, da wäre der Postillon der geeignetere. Genau,
die könnte. Wenn die zu Kai Diekmanns Zeiten, der hatte ja immer so ein Battle mit der Taz, der hinterher in so ein Ironie-Battle umgeschlagen ist. Und der hatte ja auch noch einen etwas souveräneren Umgang mit Bildblock. Wir müssen ja über deine Tätigkeit bei Bildblock mal sprechen, ja, und dem Ursprung dieser Tätigkeit und deiner Haltung dazu, dass die Bild ja jetzt auch Fernsehen macht. Immer mal wieder haben sie es versucht, immer mal wieder haben sie es auch versucht, in ihrer Internetseite oder ihrem Internetauftritt zu integrieren. Aber jetzt haben sie einen richtigen Sender aus dem Boden gestampft, neben Welt, der ja früher N24 hieß, eben ein zweites Agenda-Setting-Organ. Was ist das? Wo steht Bild heute und was ist die Aufgabe von Bildblock?
Ja, Bildblock ist vor, ich weiß ja gar nicht, über einem Jahrzehnt gegründet worden von zwei Leuten, unter anderem von dem jetzt auch noch in der Medienbranche tätigen Stefan Niggemeier. Der hat mittlerweile ein anderes Portal, das heißt übermedien.de. Und seit ein paar Jahren wird Bildblock von anderen Leuten fortgeführt, seit mittlerweile 5 Jahren von Moritz Schermak. Und ich betreue dort so die Medienkolumne. Also ich bin nicht in diesem ganz aktuellen Tagesgeschäft drin wie er. Er hat mittlerweile auch ein Buch geschrieben, jetzt gerade bei Kiepenheuer und Witsch. Und er guckt sich natürlich einzelne Artikel an und pflückt die auseinander und überprüft sie auf den Wahrheitsgehalt mit oft voraussehbarem Ergebnis. Und es ist halt immer wieder erschütternd, was die da zusammenstümpern. Und diese Geschichte, manch einer sagt ja immer noch, ja, Bild, man kann ja sagen, was man will, aber die Leute sind gute, top ausgebildete Leute, die haben alle Journalistenschulen besucht und so. Also zu merken, also ich erstarre da nicht vor Rührung, also zu merken ist davon nichts. Oder auch die Geschichte mit, ich lese die Bild nur wegen der Fußballberichterstattung, darüber kann ich halt auch immer lachen, weil wenn wir aufzählen würden, was die alles an Fußballberichten schon falsch geschrieben haben, also da muss man froh sein, wenn die wissen, dass beim Fußball da 2 Tore sind und dass das Spiel 90 Minuten dauert. Also die hauen da halt auch Sachen raus, vollkommen gedankenlos.
Was macht denn das mit dir, wenn du gezwungen bist, Bild beruflich zu lesen?
Ja, das ist ganz schwierig, da so eine professionelle Distanz zu wahren. Also ich persönlich kann die nicht wahren. Also mir geht das schon an die Nieren, wenn zum Beispiel Unfallopfer, meinetwegen Kinder, wenn denn da gehen die denn aufs Facebook-Profil und räubern das Facebook-Profil mit den Privatfotos und breiten denn diese Bilder irgendwie aus in der gedruckten und in der Online-Ausgabe natürlich unverpixelt, kassieren eine Rüge vom Presserat nach dem anderen, aber es ist ihnen vollkommen egal.
Ja.
Sie sind halt vollkommen skrupellos und jetzt sind wir wieder bei Kai Diekmann. Kai Diekmann hat halt ein paar Jahre das da gemacht und hatte, das Blatt war auch ein furchtbares Blatt, aber er hatte halt so eine lässige, in einer gewissen Weise einen selbstironischen Umgang, wie Kai schon erzählt hat. Jetzt macht den Laden Julian Reichelt, der hat eigentlich zusammen das mit Tanit Koch betrieben, als so eine Art Duo, irgendwie so als so eine Art Doppelspitze, die hat er weggebissen. Der Mann ist vollkommen fanatisch. Also das ist wirklich ein Fanatiker, das ist ein Hetzer. Und das spiegelt sich auch in der politischen Berichterstattung jetzt wieder. Also die politische Berichterstattung, ihr müsst mich aber unterbrechen, sonst rede ich zu viel.
Nee, du bist ja unser Gast und du bist ja hier, damit du was Neues, wir haben den Leuten ja nichts Neues zu erzählen nach 77 Sendungen, deswegen holen wir uns ja solche Leute wie dich rein, also frei von der Leber weg.
Ja, also politische Berichterstattung der Bild, vollkommen erratisch, also mal schreiben sie Laschet rauf, mal runter, mal schreiben sie Scholz rauf, mal schreiben sie ihn runter, die Agenda von ihnen, man denkt ja immer, die haben eine Agenda. Die Agenda ist, also die Agenda haben sie, aber das ist eine andere Agenda, als wir so denken. Das ist einfach nur maximales Aufmerksamkeit, maximales Chaos. Mhm. Also sie wollen Chaos haben. Hauptgegner sind die Grünen sicherlich. Also da haben sie sich geeinigt irgendwie. Bei CDU, SPD wechselt das immer. Hauptgegner sind die Grünen. Dann behaupten sie, immer lautstark Gegner der AfD zu sein, weil das, also dass sie so komplett AfD sind, das verträgt sich ja eigentlich auch nicht, so mit den Springer-Grundsätzen aber sie behaupten es, aber inhaltlich sind sie auf voller AfD-Linie. Das ist
sie
das
sind handwerklich absolut gleich unterwegs.
Ja, sie machen auch, genau auch das Gleiche.
Die Chaos-Theorie gilt auch für die AfD.
Absolut, genau. Und was auch für die AfD gilt, sie wollen einfach alles brennen sehen. Sie wollen es brennen sehen. Sie zünden das Ding einfach an und stellen sich daneben. Sie sind so richtige Lust-Pyromanen. Sie wollen das Ding brennen sehen. Sie zünden es an und es ist ihnen scheißegal, was dabei kaputt geht. Ne? Also, gutes Beispiel ist ja die Corona-Berichterstattung. Da pflegen sie jetzt immer das Narrativ vom autoritären Staat, der seine Bürgerinnen mit unsinnigen Maßnahmen knechtet, ne? Also wie so, als ob die Politik so eine persönliche Lust dabei empfindet, uns zu drangsalieren. Und das zeigt sich gerade gestern irgendwie. Wir haben es vorhin besprochen, diesen militanten Maskengegner, der den Tankstellenkassierer da umgebracht hat. Ne? Einen Tag später macht Bild TV eine Sendung und featuret da Wolfgang Kubicki, das ist ja der Rechtsaußen der FDP. Und die Überschrift ist denn her mit der Corona-Entspannungspolitik. Und dann zitieren sie, Schlagzeilen sie, unsinnige Corona-Regeln muss man nicht befolgen.
Ja.
Also das sagt ganz denn gefährlich. Der Kubicki, bei dem man sagt, der ist Rechtsanwalt, der Mann.
Ja, ist ein Organ der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutschland. Damit.
Ja. Und der ruft mehr oder weniger auf. Ja, genau. Ja. Und das einen Tag, nachdem ein militanter Massengegner einen 22-jährigen jungen Menschen erschossen hat, weil der ihn daran erinnert hat, irgendwie setzt du bitte mal eine Maske auf.
Und weißt du, was das System dabei ist? Da es noch nicht erwiesen ist, wird das erst abgewartet. Und wenn das abgewartet ist, dann redet kein Mensch mehr darüber, weil sich niemand mehr erinnert. Das ist deren Kalkül. Und würdest du sagen, dass da durch so eine zum Widerstand aufrufende von der rechten Seite, von der sogenannten bürgerlichen Seite, zum Widerstand aufrufende breite Plattform tatsächlich so eine Art Heuaufguss für solche Ekstasen sein kann?
Ich glaube das ganz fest. Die AfD feiert das ja regelmäßig. Also das ist wirklich das Kultblatt der AfD geworden. Die überlesen das dann. Also ab und zu gibt halt die Bild dann irgendwelche Distanzierung oder so. Das ist der AfD aber vollkommen egal. Weil
ich habe ein Beispiel, was ein ganz kleines, aber vielleicht sogar ein systemisches Beispiel. Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner hatten Stand heute, also wir haben jetzt Mittwoch, eine Beileidsbekundung, die überhaupt nichts Politisches hatte, sondern nur tiefe Betroffenheit darüber, dass so etwas passiert ist.
Ja.
Und Alice Weidel, Markus Söder und Armin Laschet hatten das nicht. Die haben sich dazu nicht geäußert bei Twitter. Ist das Zufall oder ist das System?
Ja, letzteres. Das ist System. Natürlich kann ich das nicht beweisen, ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken, aber das ist ja evidentes Handeln. Also man sieht eben genau, was gesagt wird, und man sieht eben auch genau, was nicht gesagt wird.
Und zwar nur mit der Aussage, wenn ich jetzt die Tat bedauere, dann könnte ich schon ein paar Wähler verlieren, die sagen, ist er doch selber schuld, was streitet der sich denn da wegen so einer scheiß Maske? Das ist ja die Überlegung dahinter.
Genau, das ist es. Ja.
Lorenz, ist fies, alles, was du gerade über die Bild gesagt hast und über die Nähe der AfD zu den Positionen der Bild, hätte ich formuliert für Epoch Times.
Ja, das ist absolut traurig, weil natürlich Epoch Times ein ganz schlimmes Desinformations- und Hetzmedium ist.
Ja.
Und das ist es jetzt, ohne die Gefahr ist natürlich, dass man jetzt so ein bisschen überdreht klingt, aber ich sage das ganz fest, das ist, Bild ist das auch.
Ja, ja.
Und sie wollen dieses Chaos haben, sie sind richtig demokratiezersetzend. Sie sägen ja auch dauernd an der Demokratie und bedienen damit irgendwie die AfD. Ne? Sie wollen alles in Frage stellen. Und sie spielen damit. Und sie bedienen auch immer gerne beide Seiten. Also,
ja, vorsichtshalber, ne?
Vorsichtshalber, genau. Letztendlich beide Seiten. Genau, richtig. Das ist ihnen vollkommen egal. Also, und ich finde es so toll, meine journalistischen Kollegen feiern teilweise so den Paul Ronsheimer, das ist ja so die Nummer 2 bei Bild. Und der ist genauso wie sein Vorgesetzter Julian Reichelt, ist der auch begeisterter Kriegsreporter. Und stellt sich immer, der stellt sich dann in martialischen Uniformen, stellt er sich dann gerne in irgendein Kriegsgeschehen.
Mhm.
Und da sagen dann selbst vermeintlich linke Journalisten, sagen dann, ja, Respekt, das muss man sich auch erstmal trauen und da muss man erstmal hinfliegen und das finde ich auch toll und das macht ja sonst keiner. Und ich finde das so furchtbar, ich könnte wahnsinnig werden, weil ich einfach nur die Inszenierung sehe. Also ich habe zum Beispiel bei dem gesehen, der ist damals geflogen nach Hongkong, hat sich dort auf so eine Demo gesetzt von irgendwelchen Demokratiebefürwortern. Und da ging es ja so heiß her, China wollte irgendwie die Demokratiebestrebungen klein halten. Und dann hat er sich halt im Selfie abgefilmt mit der Gasmaske auf, weil im Tränengasnebel zwischen den Fronten. Und hat dann einen Text reingesprochen, hat gesagt, ja, hier laufen alle nur mit Gasmasken rum und ich bin hier gerade mitten im Krieg. Und im Hintergrund spazierte in Zeitlupe ein angestellter Büromitarbeiter mit einer Hose und einem Kurzarmhemd oder so, ging da einfach an ihm vorbei. Und es ist einfach Inszenierung. Und ich glaube ihm einfach auch kein Wort, wenn der sich auf das Flugfeld, was hilft es denn? Der fliegt nach Kabul, stellt sich dann da aufs Flugfeld und dann spricht er von den, wir müssen Solidarität mit den Afghanen zeigen. Und zeitgleich ist bei Bild.tv oder bei Bild.de wird die Angst vor den Afghanen geschürt und es werden ihnen unlautere, den Flüchtlingen werden unlautere Absichten unterstellt. Mhm. Das sind alles entweder nur Einwanderer ins Sozialsystem, also sprich Schmarotzer, oder es sind brandgefährliche Bombenleger. Und ja, das geht irgendwie alles gleichzeitig. Und das machen sie ganz raffiniert. Und anscheinend glauben sie da auch selber dran.
Und wenn das inszeniert ist, dann ist auch diese Art von Berichterstattung, diese Parallele, genauso beabsichtigt. Auch inszeniert.
Also ich glaube schon, dass das beabsichtigt ist, auf jeden
Fall.
Hat es denn
Potenzial, gerade auch an Thomas gerichtet, weil ich heute lesen konnte, dass der Werbemarkt sich ja jetzt mit diesen Themen auch beschäftigt. Und das ist ja dann, wenn das Epoch Times ist, ist es ja genau dein Thema. Also kann man bei Bild überhaupt Werbung machen oder ist es eigentlich schon verwerflich, wenn das so Agenda-Setter des Chaos sind?
Also wir haben die Bild-Zeitung natürlich nicht auf unsere Liste der Medien, auf denen die Hate und Fake News verbreiten. Da stehen dann eben Epoch Times und Breitbart. Aber genau genommen müsste die Bild bei der Beschreibung, die wir gerade vor uns haben, genauso darauf gehören. Ich würde als einem Werbungtreibenden nicht anraten, auf Bild zu werben, weil er in diese Atmosphäre hineingerät. die Lorenz gerade so beschrieben hat. Das passt nicht zu einem Markenauftritt.
Ich finde aber im Moment, ich sehe das Potenzial eines Fernsehsenders ja nun aus meiner Brille, aber im Moment ist die Bild, so wie sie es jetzt macht, keine Gefahr für die Demokratie, weil das ist Radio in einem Fernsehstudio und größtenteils der Sendestrecke irgendwelche schlecht overvoiceden amerikanischen Inktstudio, Fresstempel, Superlativ, Dokumentationen und Reportagen aus den USA, also wirklich more of the same. Aber es kann natürlich was draus werden, aber ich weiß, was Fernsehen kostet, gerade dieses Fernsehen, gerade wenn du mit vielen Bildagenturen arbeiten musst und aktuelles Nachrichtenfernsehen machen musst, ist es praktisch unbezahlbar und wird immer defizitär sein.
Mhm. So wie die Welt.
Ja, auch die haben sich auf sich dran gewöhnt.
Ja, genau.
Ja. Wie ist übrigens, das wollte ich von dir mal wissen, Lorenz, als Medienbetrachter, wie ist ein Selbstbewusstsein eines Ulf Poschardt, der so die Marktliberalität beschwört, eigentlich zu erklären, wenn man selber so ein subventioniertes Äffchen ist?
Ja, das finde ich fantastisch. Ich finde das fantastisch. Jedes Quartal, wenn irgendwie die Zahlen rauskommen und denn da wieder steht, irgendwie, also ich meine, die Auflage, die ist ja bald. Bald ist ja die Auflage der Welt, ist ja irgendwie parallel wie das neue Deutschland oder so.
Also ja, so 20, 30.000, ne?
Genau, also da ist ja wirklich, da sind wir ja mit unseren Twitter-Auftritten, sind wir da ja besser davor. Aber Ulf Poschardt, finde ich, es ist wirklich so eine schillernde Person, also so eine schlecht ölig schimmernde Person.
Wie so ein Tankerunfall im Mittelmeer.
Also es ist so, habt ihr jemals mal einen seiner Artikel hinter der Paywall gelesen?
Nee.
Das ist wirklich so, wenn man diese Artikel liest, also ich sage das jetzt mal, wie ich das empfinde, das ist unlesbar. Das sind, also es ist so, dieser Mann kann nicht schreiben. Das ist wirklich so, jeder Lektor, jeder Korrektor, jeder Redigator müsste ihm dieses Zeug, das ist wirklich unsägliches Schachtelsatzgeschwampfe mit Substantivverkettung der grauenhaftesten Art. Das ist also unseligste Schülerzeitungsschreibe. Also ich will.
Ey, beleidige mich nicht. Ich war Chefredakteur in der Schülerzeitung und ich kann gut schreiben. Konnte es auch immer.
Also es ist so, der Mann, was ich damit sagen will, der Mann kann gar nichts. Der kann nichts.
Oh Mann. Gut, also dann haben wir das. Okay, also ich habe jetzt mir verschiedene. Du bist ein Headline-Bringer, dass es nur so kracht. Ich habe das immer. Ich muss ja immer so einen kleinen Begleittext schreiben. Also Bild ist demokratiezersetzend. Wie ein Tankerunfall im Mittelmeer ist von mir. Böhmermann ist klasse, habe ich.
Ja.
Sie sind vollkommen skrupellos, habe ich auch. Ja. Und dann habe ich zwei, Poschardt kann nicht schreiben und der Gipfel ist, Poschardt kann nichts.
Ja, das ist eine gute Steigerung.
Kannst du dir selber aussuchen, wer es mir als Überschrift für diesen Podcast nehmen. So, ich hatte im Vorfeld gestern mit dir telefoniert und hatte dich gebeten, auch ein paar Themenwünsche selber einzureichen und unter anderem kam auch Christine Strobel darin vor. Erklär doch mal, wer das ist.
Ja, Christine Strobel, das ist, die kurze Antwort ist sie ist die neue Programmdirektorin der ARD. Mhm. Und die lange Antwort ist sie ist die Tochter unseres Parlamentspräsidenten. Also sie ist die
Tochter. Der nächstes Jahr 80 wird.
Der nächstes Jahr 80 wird.
Und der wieder seinen Wahlkreis gewinnen will. Und der wieder weitere 4 Jahre uns auf die Eier gehen will.
Und der CDU diesen Armin Laschet irgendwie beschert hat. Der im Prinzip den Armin Laschet reingedrückt hat, weil er keinen Bock auf Söder hatte. Und gegen irgendwie, ich weiß nicht, 70% oder 80% der CDU-Basis waren, glaube ich, gegen Laschet. Ja. Und das ist jetzt wirklich Wolfgang Schäubles Vermächtnis, ist, dass wir diesen stotternden und stammelnden kleinen Karnevalsprinzen da jetzt irgendwie durch die Republik wackeln sehen und der die CDU in Grund und Boden wirtschaftet. Und der natürlich zeitgleich auch Olaf Scholz irgendwie auf einmal zum Supermann gemacht hat. Ein ja. Olaf Scholz, den ja alle abgeschrieben hatten. Also
bei tiefstehender Sonne werfen Zwerge lange Schatten.
Genau. Naja, also jedenfalls, die Christine Strobel ist nun also Tochter von Wolfgang Schäuble, der übrigens auch von einem Waffenhändler mal einen sechsstelligen Betrag in bar irgendwie einkassiert hat, wir erinnern uns.
Ja, musste aber deswegen auch seinen CDU-Vorsitz abgeben.
Oh ja.
Das heißt aber in der CDU nicht, dass deine politische Karriere zu Ende ist, sondern dann wirst du danach erst für sämtliche Ämter als hyperkompetent gehandelt. Die Frau heißt nicht mehr Schäuble, weil...
Sie ist verheiratet mit einem Landesvorsitzenden einer konservativen Partei, deren Namen ich hier nicht nenne. Sie heißt CDU.
Die zu normalen Zeiten auch längst, wo er längst Ministerpräsident wäre, wenn die nur nicht so abgeschissen hätten. In Baden-Württemberg.
Jawohl, genau.
Du musst übrigens diesen Strobel. Herrn Thomas Strobel mal zuhören. Der klingt genau so wie Schäuble vor 30 Jahren. Genau die gleiche Stimme, genau also die gleiche Tonlage, genau
geheiratet. Der gleiche
Dialekt. Ja. So, und das ist jetzt, ich hatte es naja, im letzten Podcast mal gesagt, wir stellen uns mal vor, in Weißrussland würde die Tochter das Staatsfernsehen übernehmen.
Ja,
genau. Wir wären alle auf den Zäunen, aber es ist natürlich total unfair, weil es keine Sippenhaft gibt. Was ist denn für dich problematisch an Christine Strobel?
Ja, schade, du hast mir das ja schon toll, danke, dass du mir diesen tollen Point jetzt reingedrückt hast.
Nein.
Die ich jetzt toppen soll irgendwie. Also, also ich weigere mich weiterzureden eigentlich. also man könnte tatsächlich mal überlegen, die ARD-Intendanten haben ja, die wollen ja die Politikmagazine runterfahren. Und das ist in der Nach-Strobel-Zeit passiert. Und ich will ja keine Gerüchte streuen, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, was hat sie da für eine Rolle, wenn jetzt so Klassiker wie Report, Monitor, Kontraste, Fakt, Panorama, die sollen ja runtergedampft werden. Ich weiß nicht, 30%.
Die sind ja alle eher kritisch und eher liberal links, oder? Oder gibt es vom Bayerischen Rundfunk, das ist wahrscheinlich eher rechts, der Monitor?
Ja, ja.
Aber genau. Die anderen sind ja dann aus Historie allein schon immer so ein bisschen grün, links, liberal.
Richtig, ja. Genau, und ich meine, die bringen ja Sachen, die man sonst woanders nicht hat. Ne? Das sind ja so die Flaggschiffe unseres Investigativjournalismus.
Eben. Aber die reichen von der Quote nicht mehr aus.
Ja, genau. Und aber die bringen aber auch Sachen, die kriegt die DGETO nicht geregelt. Die DGETO, ihr beide wisst das natürlich, aber die DGETO ist ein Kunstwort aus Deutsche Gesellschaft für Ton und Bild. Das ist die gemeinsame Filmeinkaufsorganisation der ARD.
Ja.
Und bei der war nämlich besagte Christine Strobel vorher Programmgeschäftsführerin. Von denen kommt sie. Ich finde das schon irgendwie unschön. Also ich finde schon alleine die Personalie an sich reicht eigentlich schon, um zu sagen, pfui Teufel, das hat doch ein Geschmäckle, kann man doch einfach nicht machen. Und dann kommen halt noch so eine Sachen dazu. Aber es interessiert keinen, das ist auch gar kein Thema.
Aber pfui Teufel ist eine schöne Steigerung.
Aber mal ohne Scheiß, warum ist das denn eigentlich pfui Teufel? Weil die wusstest du, dass Markus Söder eine uneheliche Tochter hat?
Ach, das weiß doch jeder.
Ich wusste das
Instagram,
nicht.
Instagram, ja.
Und die habe ich dann jetzt gelesen, während Corona verbotenerweise im Ausland. So, und hatte auch irgendwie was mit Maske nicht am Hut. Und ja, also ich fand das schon, das hatte schon diese Seehofer-Qualität, der einfach ein Kind gezeugt hat in Berlin damals, weil ja diese christlich-demokratischen und christlich-sozialen, die haben ja auch noch irgendwie einen anderen Wertekodex, als wir linksliberal versiften. Ja, wir gehen da ständig in Swingerclub, das ist klar. Aber, ja,
absolut.
Aber dass die da so... Ja, ich fand diesen einen Satz nur so viel, dann sind wir gleich wieder bei Frau Strobel, so schön von der Mutter der unehelichen Tochter. Nachdem der Herr Söder ja eine Millionärserbin, Bauunternehmen Millionärserbin geheiratet hat im gleichen Jahr, als die Tochter zur Welt kam, die uneheliche. Ja, er wollte mich nicht, ich habe halt nicht so viel Geld. So stand es zu lesen in einer Berliner Zeitung. damals. Aber ist an mir total vorbeigegangen. Ich bin normalerweise auch eine totale Dreckschleuder und merke mir alles, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Nun denn, also Frau Strobel, warum ist das problematisch? Im Worst Case.
Ja, im Worst Case könnte man denken, dass sie nicht unabhängig ist in ihrer in der Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Programms. Mhm. Und dass
weil sie umzingelt ist von stockkonservativen Männern.
Und da einen politischen Spin reinbringt, zumindest.
Mhm. Klar.
Aber ja, sag mal, Kai, ich hätte an dich mal eine Frage als den Fernsehpapst, den ehemaligen abgesetzten Fernsehpapst.
Nee, ich bin freiwillig gegangen. Ich bin nicht abgesetzt. Ich bin gegangen.
Entschuldigung.
Erhobenen Hauptes. Thomas, sofort in die Bresche. Thomas, in die Bresche.
Ach, das wird einfach rausgeschnitten, ganz einfach.
Genau. Was ist denn das beim ZDF? Überlegen Sie ja auch so, so klassische Magazine wie, die haben da, glaube ich, Frontal und Wieso und Auslandsjournal und so Zeugs. Die wollen sie auch nach und nach, also mit denen hadern sie wohl und wollen jetzt mehr auf Dokus setzen, weil angeblich die Abrufzahlen dieser Magazinsendung in der Mediathek seien geringer als bei monothematischen Inhalten, sagt der Chefredakteur. Mhm.
Ja, also da greifen sie halt, ja, das Problem ist, da muss man weit zurückgehen in die Historie. Die Privatfernsehleute haben den öffentlich-rechtlichen Fernsehmachern einen Komplex eingetrichtert. Und da ich mit einer Biologin verheiratet bin, kann ich sagen, auch Sozialität wird vererbt, wenn es nur lang genug drin ist in den Genen. Und so gibt es den Komplex, wir haben nur die alten Zuschauer, die natürlich eine sichere Bank sind, weil die Alten sitzen immer zu Hause, machen immer den Fernseher an und sterben nicht.
Und sterben nicht mehr, genau.
Sterben nicht mehr, anders als früher. So. Die jungen Leute, die sogenannten jungen Leute, oder auch Stichwort 14 bis 49, was ja heute immer noch als Währung verwendet wird, obwohl ja 14 und 49 überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat, die jungen Leute haben traditionell noch nie Fernsehen geschaut, weil wir erinnern uns selber dran, als wir jung waren, haben wir auch Videotheken gestürmt und haben 6 Kassetten fürs Wochenende eingeliehen, die wir dann am Montag wieder abgeben mussten, und wenn wir es Mittwoch ertaten, mussten wir 50 Mark Strafe zahlen. Davon lebten eigentlich die Videotheken.
Und das heißt, zurückgespult, heute halt, zurückgespult, ne?
Genau.
Sonst kostet 1 Mark mehr. Ja.
Und das heißt heute Netflix und ist schon bei dir zu Hause. Du musst nur das Haus nicht verlassen. So, das ist das Problem. Und die Zukunft heißt angeblich Mediathek, aber diese Zukunft ist halt noch nicht Realität, denn die Einschaltquote wird massenhaft generiert im linearen Fernsehen. Und ich glaube, das wird bei vielen Zielgruppen auch noch sehr, sehr lange so bleiben. Trotzdem will man sich nicht verweigern der Zukunft und deswegen separiert man wie in den 90er Jahren nach Zielgruppen. Und das halte ich für total falsch, weil Zielgruppe besteht in der Fernsehforschung, wie man sie heute betreiben kann, nach wie vor aus ganz wenigen Parametern und sehr oberflächlichen Parametern. Und indem man, das weiß der Thomas auch als Fachmann, indem man es immer weiter feingranularer definiert, desto unsicherer werden die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Deswegen kann man sagen, wir haben die beste Fernsehforschung, aber wir haben es nicht, wenn wir die falschen Kriterien anlegen, nach denen wir handeln. Und die Ghettoisierung von Fernsehen, das Abstellen, die einen gehen zu Funk, die anderen gehen dann zu Neo, die sind dann 10 Jahre jünger als das ZDF im Durchschnitt, sind dann aber auch immer noch Mitte 50 im Schnitt, zeigen aber eigentlich nur Wilsberg und Bares für Rares in der Wiederholung. Das sind alles keine Innovationen. Und ich würde einen großen Sender machen als ARD, einen großen Sender als ZDF. Ich würde perspektivisch diese beiden Systeme auch fusionieren und dann mit äußerster Schlagkraft 1 bis 2 richtige Mutterschiffe mit dem allerbesten, dass du gar nicht mehr umschalten musst woanders hin. Und dann würde ich kleine Beiboote machen. Aber hier habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass sie alles abrüsten und nichts mehr richtig bestücken. Und bei vollem Lohnausgleich und immer wiederkehrender Gebührenerhöhung. Das ist der falsche Weg auf jeden Fall. Darf es aber heute nicht mehr sagen mit Öffentlich-Rechtlichen, weil sie dann sofort AfDler bist.
Ja, genau, richtig. Ja.
Aber Lorenz, die rüsten ja an der Stelle ab, wo sie sich ganz klar absetzen von den Privaten.
Ja, genau. Und das ist das ist ja das Traurige, genau. Ja. Da könnten sie ihre Stärken ausspielen, ne? Weil die Privaten sich da nicht ranmachen. Und jetzt läuft es ja nun sogar gegenteilig so, dass die Privaten jetzt auf einmal die Seriosität entdecken und sich für teures Geld da irgendwelche Lindas einkaufen. Mhm. Also das ist ja Gaga. Die einen rüsten ab, die anderen rüsten jetzt auf.
Ja. Es ist von ist außen betrachtet.
Der Elevator-Effekt, die begegnen sich dann im Mittelmaß. Hallo, hallo, geht's dir auch scheiße? Ja, mir auch, ja, nee. Ja, wir haben unsere Stärken aufgegeben. Ja, wir haben eure nicht gefunden. Och ja,
auf jeden Fall. Sehr schön, ja.
Ja. Nee, das läuft tatsächlich, also das bei den Privaten, dass das schwierig wird, dass es auch vor allen Dingen sehr lange dauert, bis du diese Kompetenzfelder, die du nie hattest, besetzen kannst. Das ist eigentlich klar, dass die anderen so ein bisschen blind durcheinander mehr andern. Das hat beim ZDF was damit zu tun. Das sieht man ja auch an der Einschaltquote, dass der ZDF mit riesigen Geldmengen programmiert wie ein Privatsender. Trotzdem, dass ein großer Erfolg ist, da muss man unter professionellen Gesichtspunkten, muss ich Himmler ein großes Kompliment aussprechen. Als Zuschauer bin ich damit nicht so einverstanden. Und die ARD ist einfach, viele Köche verderben den Brei. Das muss komplett reformiert werden. Wahrscheinlich muss die ARD fusionieren unterhalb des ZDF. Diese Regionalberichterstattung ist total überschätzt. Mhm. Ja, wird gar nicht so hoch gewertschätzt. Kann man ganz anders machen. Und dass da diese Diadochenkämpfe, diese Königsreichkämpfe, das ist echt sowas von früher. Und ja, das können wir uns nicht leisten, aber die haben ja Tausende von Arbeitsplätzen, die in die Parteien hineinreichen, die überall diese Verbindung zu den sogenannten zivilrechtlich primären Gruppen haben, sodass das, wer soll das denn reformieren? Ja, das hat Friedrich Merz mir mal überlassen, als einzigen Spruch, den ich übernommen habe von ihm: Wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, solltest du nicht die Frösche fragen. Ja, diese Reformierungsfähigkeit ist nicht da. Die ist nicht da. Und die kommt auch nicht durch diesen Podcast.
Naja, Moment, Moment.
Moment.
Nein, nein, aber es ist tatsächlich so, ne, wenn Systeme irgendwann so komplex werden, dann ist es wahrscheinlich wirklich so gordischer Knoten. Man kann es eigentlich dann nur noch zerschlagen. Ne? Und das wird natürlich aus guten Gründen ja auch nicht passieren.
Es hat mal vor 10 Jahren bei der Bild, da war der Diekmann noch da, eine Offensive gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen gegeben. Da war der Blome auch noch da, sogar vielleicht sogar, ne, weiß ich gar nicht. Und da habe ich gesagt, dieses System wird niemals zerschlagen werden können.
Ja.
Weil wenn die Bild-Zeitung sich die Zähne dran ausbeißt, dann geht das nicht. Und wir haben es ja auch gesehen, auch wieder ein Aperçu, ich hoffe, du verurteilst mich deswegen nicht. Wir haben die DDR verloren. In Deutschland kann ein Land eingestellt werden, aber nicht eine Rundfunkanstalt. Denn das Nächste, was dann passierte, war der MDR wird die DDR. Ja. Das ist nicht, wir haben uns einfach da drüber gelegt, wir haben unser System da drüber gelegt und jetzt sind so wahnsinnig viele Leute da so komfortabel eingerichtet.
Ja.
Nimm doch mal die Degeto, nimm doch mal die Filmförderung, das ist ja mein Spezialgebiet. Ja, was da alles, ich meine, wir haben das teuerste öffentlich-rechtliche Fernsehsystem und alle Filme, die da produziert werden und alle Schauspieler, die da abhängig beschäftigt sind, alle, die da drin sind, die haben doch gar keine Notwendigkeit, über was Neues nachzudenken, weil es doch alimentiert ist. Es wird doch bezahlt, es ist doch alles da. Wir hören immer das Gequake von denen, die selbst da nicht hinkommen. So wie wir, ja. Aber
Kai,
wir haben doch keine Hörer.
Ich hab Hoffnung, weil wir unterschätzen jetzt die Selbstzerstörungskräfte in ARD und ZDF. wenn du beobachtest, dass die Privaten aufrüsten im Bereich Information und Magazin, und ARD und ZDF sagen, um Gottes Willen, ja, die rüsten auf, dann steigen wir sofort aus diesen Programmen aus. Das ist doch selbstzerstörend.
Ja, aber mit der Folge, dass angeschaut wird, ja, ich weiß jetzt auch nicht, diese Qualitätsdebatte, die kann ich gar nicht führen, also führen wir eine Quantitätsdebatte. Und da schau doch mal an, die 7. Staffel von Soko Wismar hatte viel mehr als Fakt oder wie heißt es, Frontal 21. Ja, und dann werden die Äpfel hochgeworfen, Pflaumen hinterher, ein paar Zitronen in die Luft und was dann unten hinfällt, wird gegessen. So. Das, weil das Geld fließt ja weiter. Programm werden sie senden. Aber ob das jetzt wichtiges Programm ist,
ja,
oder
genau,
nichtiges
die Verteilung.
Programm.
Genau, die, ja. Ich meine, die Verteilung ist ja so gestört. Wenn da irgendwie für Fußball einfach riesen Kübel, waschkörbeweise die Banknoten ausgeschüttet werden und ich weiß gar nicht, der Nachrichtenbereich hat, kriegt halt irgendwie einen zweistelligen Millionenbereich oder so und muss damit haushalten. Und das gibt man denn irgendeinem abgehalfteten Torhüter dafür, dass er mal in der Halbzeitpause irgendwas Ungares sagt.
Ja, Lorenz, guckst du Bares für Rares?
Also ich habe es natürlich aus Interesse schon geguckt und ich weiß, dass es, ich glaube, die ZDF, ich hatte mal eine Zahl gesehen, überträgt im Jahr 1000 Mal, also über 1000 war es auf jeden Fall. Weil das Ding ja so oft rauf und runter genudelt wird, das ist ja wohl die Gelddruckmaschine, ich glaube ja. Warner Brothers produziert das Ding und ja, das ist aber so herrlich harmlos und jeder kann da zugucken, es tut keinem weh und man hat diesen betulichen Antatscher, diesen Horst Lichter, der irgendwie an jedes Wort noch eine Verniedlichungsform ranhängt und ja, dann ist das wunderbar, eine herrliche Sendung zum Einschlafen.
Ja, Liebchen, komm mal her, was kriegst du dann her, ne, Liebchen, was ist denn, ne?
Ja, das ist auch Jotos, ne? Was hast du uns da mitgebracht, ne?
Ja. Genau. Ja, du guckst es also auch, Kai.
Ich bin Privatier, ich habe viel Zeit. So, dann haben wir eigentlich alles besprochen.
Das ist ja, nein, nee, wir können jetzt nicht.
Nee, wir müssen Lorenz. Nein, wir müssen Lorenz wieder einladen. Das geht nicht anders.
Ich bestehe drauf.
Ehrlicherweise kannst du dich hier selber einschalten. Also wenn du sagst, du hast was zu sagen, dann kommst du einfach dazu. Weil Hörer verlieren wir keine.
Ihr werdet es bereuen.
Ja, macht doch nichts.
Ich werde davon skrupellos Gebrauch machen.
Ja. Hast du einen Hund?
Nein, leider nicht. Genau, ja, aber wir können das Ding auch umnennen in zwei Hunde mit Herr. Es ist klar, wer ich denn bin, ne?
Zwei Hunde und Herren. Ja, meiner geht es wieder ein bisschen besser. Ich habe ihr so viel Insulin gespritzt diese Nacht, dass sie vernünftige Werte jetzt hat. Taumelt allerdings durch die Weltgeschichte, dass ich denke, es ist auch nicht angenehm gewesen. Naja, wie dem auch sei, so wird es eben spannend, ist eine Art Cliffhanger, ist der eine Hund noch da? Ja?
Oh weh.
So, was haben wir jetzt?
Oder
wir
kommt jetzt noch ein dritter Freitag. Dazu?
Wir haben jetzt Freitag und ich bin jetzt schon in München, weil ich beginne nämlich jetzt meine große Süddeutschland-Tour, weil am Samstag haben wir Jahrestreffen der alten Belegschaft von Tele5.
Oh.
Ich habe mein Haar wachsen lassen seitdem.
Oh,
und ich bin auch nächste Woche bei meinem Friseur, aber ich lasse immer noch nicht schneiden, weil ich noch einen Monat wachsen lassen muss. Also die alte Truppe von Tele5 kommt zusammen und das nehme ich zum Anlass, auch eine Woche später ein Klassentreffen zu machen, nach 40 Jahren. Und ich habe so Todesangst vor den Fratzen, die dem entgegentreten werden, weil ich denke immer noch, dass ich ja nicht älter geworden bin.
Aber den Ex-Tele5-Mitarbeitern musst du bitte ganz, ganz liebe Grüße ausrichten.
Ach, das wird tränenreich.
Ja, ich ahne es, ja.
Ja, ja. Da waren mal 70 Leute, da sind jetzt noch 15. Aber die anderen sind alle sehr gut untergekommen. Aber dieses alte gallische Dorf ist einfach nicht mehr existent. Die GmbH ist aufgelöst. Es gibt es nur noch als Fernsehsender und ich habe jetzt schon mehrfach als Privatier beim Rumseppen Programme gesehen, die nicht von mir da eingekauft wurden.
Gott,
ein Skandal.
Und du musst dich jetzt als ehemaliger Majestix irgendwie selbst auf dem Schild irgendwie durch dein Dorf tragen lassen.
Ich habe Hühner, die sehr kleine Köpfe haben, deswegen nicht viel denken können und mir hinterherrennen, wenn ich Futter habe. Ich habe eine sehr loyale Hündin. Sehr loyale Hündin. Hier im Dorf bin ich sehr anerkannt. Thomas mag mich. Uwe Boll mag mich. Meine Frau mag mich. Die ganzen Leute, die mich jetzt eingeladen haben, die zumindest gesagt haben, okay, es wird vorbeigehen. Er hat angerufen, er kommt eine Stunde vorbei. Okay, ja, kommt ja nicht mal wieder. Also in meinem Potemkinschen Dorf fühle ich mich wohl.
Und ich habe das richtig verstanden. Die Hühner tragen dich auf dem Schild wie Majestätsix in den Saal hinein.
Ich muss dazu sagen, ich habe zwei sehr stolze Hähne, die Mauser sowas von übertreiben. Der eine stolzeste aller Hähne, der ständig oben auf der obersten Zinne steht und sehr laut schreit, hat alle Schwanzfedern verloren. Er sieht aus, als hätte es gebrannt. Ja, ansonsten, das sind so die Probleme, die ich so habe. Ja, wunderbar.
Leute, wie lang war denn euer längster Podcast? Ich habe hab den Ehrgeiz, das toppen zu wollen. Also wir liegen jetzt ungefähr bei 90 Minuten, glaube ich, knapp.
Ich glaube 1,32, ne?
Mit dem
Christoph Baron, Thomas, also, oder?
Ja, der Christoph, der redete auch sehr gerne. Die 1,32 schaffen wir.
Das ist überhaupt kein Problem. Lass uns das aber noch, genau. Also da habe ich schon noch den sportlichen.
Du hast für Kurt Krömer geschrieben, ne?
Genau, ich habe für Kurt Krömer geschrieben und also habe an seinen letzten zwei Bühnenprogrammen mitgewirkt. ja, das war eine ganz tolle Erfahrung. Von der
Qualität waren auch deine Witze, deswegen.
Absolut, genau, richtig, ja. Nee, das war eine tolle Erfahrung, weil ich da meinen Intellekt irgendwie schön verstecken konnte und mich mal so zeigen, wie ich wirklich bin.
Aber Lorenz, darf ich eine Frage. Wie fühlt sich das an, wenn man für Fremde oder für andere Menschen schreibt?
Also ich sag das mal, ich hatte das noch nie erlebt. Und Kurt, am Anfang hatten wir so eine Pre-Show im Pantheon. Und dann lud er mich ein und ich war vollkommen unbeleckt und hatte noch gar nicht für einen Künstler geschrieben und dann gleich irgendwie schon große Bestandteile für so einen großen Künstler, sage ich mal. Und dann saß ich in der letzten Reihe in diesem Pantheon und ich weiß nicht, da waren 200 Leute drin oder so. Und als die dann auf einmal brüllend laut gelacht haben über einen Witz, den ich vorher aufgeschrieben habe, das war so ein unwirklich faszinierendes, flashendes, süchtig machendes, unwirklicher Moment. Also das ging schon so durch den ganzen Körper, weil ich kannte das überhaupt nicht. Ich habe auf Facebook, habe ich da mal 3 Likes bekommen und 2 Entfreundungen, wenn ich irgendeinen blöden Spruch gemacht habe. Und dass die Leute denn so begeistert sind, also das war schon der Hammer. Nun muss ich natürlich die Ehrenrettung halber sagen, wenn ich dasselbe auf der Bühne gesagt hätte, hätten sie mich halt mit allen Lebensmitteln beworfen, derer sie habhaft werden können.
Klar.
Es liegt natürlich an diesem Ausnahmekünstler, der ja meine Ideen zu etwas ganz Eigenem von sich gemacht hat. Mhm. Also ich habe die Mandeln geliefert und er hat Marzipan daraus gemacht.
Oh Gott, welche Metapher. Du könntest bei Steingart eigentlich anfangen.
Ja, genau.
Nee, aber das war wirklich toll. Und dann weiß ich auch so, das erste Mal im Admiralspalast, wo dann tatsächlich dann auch mal 1500 Leute, also wir haben immer 2 Termine im Admiralspalast gehabt, einmal im Frühling und einmal im Herbst, jeweils 4 Tage hintereinander, jeweils ausverkauft. Und da denn zu sitzen und da spielt er denn ja vor seiner Hood. Die Leute sind alle Hardcore-Krömer-Fans. Mhm. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Also waren jetzt ganz, ganz tolle Jahre.
Tolle Antwort.
Aber die müssen natürlich auch, um dahin zu kommen, dass Leute zu ihnen kommen, jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, durch die Scheiße kriechen. Damit der Name überhaupt entstehen kann, dass jemand sagt, oh Kurt Krömer ist da und dann deine Witze anhört, das ist ein weiter, weiter Weg und da ziehe ich wirklich meinen Hut, gemessen an den Karrieren, die wir gemacht haben. Die Jungs haben es total schwer, weil sie ja nur sich haben, die werden permanent auf sich selbst zurückgeworfen. Ja. Ich kann ja den Arbeitgeber wechseln oder auf meinen Hof oder Hühnerzüchter werden, das ist ja alles vollkommen egal, aber der bleibt ja Kurt Krömer.
Ja.
Also gerade in Kurt Krömer, der ist 10 Jahre lang, ist der wirklich getingelt. Der saß in der Scheinbar in Berlin und hat vor 3 Leuten gespielt und von denen aber 5 in der Pause gegangen sind. Und die ersten Jahre ist der einfach nur mit Freisaufen bezahlt worden. Und der hat sich jahrelang, hat er sich wirklich nur von Toastbrot, vom Aldi-Toastbrot und von Bier ernährt. Also das ist wirklich, also, aber in dem Fall ist es tatsächlich auch, sag ich mal, das ist wirklich ein Künstler und das sage ich mit aller, mit so einer absoluten Ergriffenheit vor, ja, vor dem Beruf, den er da ausübt. Das ist nicht Comedy. Das, also für mich ist das Kunst.
Ja.
Also das ist wirklich so eine besondere Form von Avantgardismus und Dadaismus. Und
das ist so. Das ist, ich bin befreundet mit dem Friedrich Lichtenstein, das ist auch ein ganz tiefer Künstler, auch wenn er was ganz anderes macht. Oder Serda Somuncu, das ist ein Künstler, der nichts anderes. Die sind auch genauso empfindsam wie diese Künstler. Auch ein Olli Kalkofe, der ja nun originär 30 Jahre dasselbe macht und trotzdem sich ständig neu erfinden muss, ist natürlich eine Künstlerseele und liefert auch Kunst ab. Und auch nichts ist so desavouiert in diesem Bereich wie Kunst. Ja, weil ja permanent immer alles nur unterworfen wird von quantitativen Gesichtspunkten, welche Gage für welche Zuschauerzahl oder welche Einschaltquote. Und das tut natürlich ständig weh. Ja, das haben wir ja alle nie erlebt, dass wir haben vielleicht mal schwache Momente, aber wir sind ja noch nie abgesetzt worden. Ja. Ja? Ein Herzblatt-Thema von mir. Mir wurde mal ein Sender weggekauft, okay. Ja, aber das habe ich ja dran mitgewirkt. Also von daher, das ist schon ganz, die sind nackt auf freiem Feld, diese Leute.
Absolut. Ja. Und das hat teilweise echt, ist das halt auch Raubbau.
Total.
Raubbau an der Seele und am Körper. Und sie geben da auf dieser Bühne auch wirklich, also ich meine, man muss mal erst mal anderthalb Stunden sich auf eine Bühne stellen mit Scheinwerferlicht so. Also ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mal auf so einer Bühne stand, und die dann mal die Technik mal einfach die Scheinwerfer angemacht haben und ich realisiert habe, dass der einfach in ein schwarzes Loch reinspielt.
Ja, ja.
Dass der einfach nicht sehen kann, vielleicht so ein bisschen in Schemen die erste Reihe. Und davon macht man sich ja gar keinen Begriff, wenn man da unten im Dunkeln sitzt.
Ja, und du sagst Seele. Wenn man diesen Menschen näher kommt, wenn man sie kennenlernt, dann spürst du sofort, das ist alles Seele, ja, unvorstellbar emotional, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie Erfolg oder nicht Erfolg haben. Unglaublich, ja.
Absolut, genau. Und ein Kurt Krömer, der in der Vorstellung ins Publikum geht und irgendein Zuschauer über die Glatze leckt oder irgendeiner Frau sagt, du blöde Sumpfkuh, dick werde ich auch noch vernaschen, wa? der ist im Privatleben, ist das ein ganz höflicher, bescheidener, zurückhaltender, schüchterner Mann.
Mhm. Mhm. Ja.
Naja, gut, dann ist natürlich sein Beruf auch eine Art Kompensation. Ja. Und er kann ja nichts abrufen, was nicht da ist. Ja, das ist ja nun mal so drin.
Ja.
Dafür haben wir
ja
einen Podcast gemacht, damit wir unsere Therapiekosten im Griff halten.
Ja, alles klar, okay. Also ich merke schon, das soll wohl bedeuten, ich soll meine Krankenkasse vorzeigen. Alles klar, ich schicke dir das gleich.
Was du mir gleich schickst, ist der Link von dieser Sendung, die jetzt zu Ende geht, nach einer Stunde 36:30 auf meinem Display.
Yep.
Die längste, und jetzt wird wahrscheinlich unser Medienpartner DWDL, die wir herzlich grüßen, wieder sagen, viel zu lang, das kann man gar nicht machen. Aber es ist uns egal, weil wer bis hierhin gehört hat, sei hiermit herzlich gegrüßt. Man kann ja übrigens bei einem Podcast auch mal nach einer gewissen Zeit ausschalten und dann am nächsten Tag wieder einschalten. Das geht ja auch, wenn es zu lang ist.
Oh, aber Lifehacks.
Wenn ihr diese Sendung gut fandet, dann würde uns sehr freuen. Und wenn ihr sie zu lang fandet, dann seid ihr nicht schlau genug. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr wahre Connoisseure und wahre Kenner der Medienvielfalt. Ich danke Lorenz Mayer.
Ich bin unbedingt bei euch.
Glaube fast, dass du regelmäßiger Gast wirst. Den hatten wir noch nicht. Also Gäste hatten wir schon öfter, aber regelmäßige Gäste noch nicht.
Sollte eine Freude sein.
Eingeladen dazu.
Danke.
Großartig.
Schönes Wochenende.
Bis bald.
Geht wählen. Tschö.
Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.